Deutschlandfunk. Der Tag.
Welcome to Mario Kart.
Ja, ich weiß, mit Blick auf die Gamescom darf man eigentlich die Nostalgiekarte nicht unbedingt ziehen. Aber wann kriege ich jemals wieder im Podcast die Chance, die Melodie von Mario Kart unterzubringen? Hm? Oder, Moment, die hier ist auch schön. Ah, Pokémon Nostalgieflash. Herzlich willkommen in der Spielewelt der 90er Jahre. Seitdem hat sich ja einiges getan, nicht nur was die Optik angeht, sondern auch was den Inhalt angeht. Es gibt nicht mehr nur Prinzessin Peach als weiblichen Charakter und bei Pokémon kann man inzwischen auch auswählen, ob man als Junge oder als Mädchen in das Spiel starten möchte. Und genau diese Diversität im Gaming-Bereich, die stinkt wiederum einigen. Ein Thema gleich hier im Podcast. Zunächst gucken wir uns aber ein neuer politisches Déjà-vu an, die Brexit-Verhandlungen. Eigentlich abgeschlossen will Boris Johnson jetzt bitteschön nochmal. Brexit, die x-te. Deutschlandfunk, der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und mein Lieblingsstart-Pokémon war natürlich immer Glumanda. Moin! Kurz vor dem Besuch von Boris Johnson in Berlin am morgigen Mittwoch machen wir jetzt so einen kleinen Statusbericht in Sachen Brexit. Und so viel vorweg, in der Sache hat sich erstmal wenig geändert. Es gibt ein Abkommen, das noch nicht ratifiziert ist vom britischen Parlament und es gibt ein Austrittsdatum, den 31. Oktober. So, und jetzt möchte Boris Johnson, neuer Premierminister, das Abkommen nochmal aufmachen, teilweise neu verhandeln. Dinge, über die wir echt schon oft gesprochen haben, nochmal ändern. Was zum Beispiel Peter Bild, Journalist aus London, heute im Deutschlandfunk so ein bisschen zu Frust hingerissen hat, als er dann gefragt wurde, ob er die Vorgänge in seiner Heimat irgendwem erklären kann.
Es geht einfach nicht. Ich kann dabei wirklich dem deutschen Publikum nicht helfen. Wir sind inzwischen eine Lachnummer geworden in Europa. Das ist für uns etwas Neues, aber so ist es.
Boris Johnson will jetzt nochmal an den sogenannten Backstop ran. Das ist die Lösung, die verhindern soll, dass eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland entsteht. Eine Notlösung im Prinzip. Und von Anfang an haben ja immer alle gesagt, diese Nordirland-Frage, das ist des Pudels Kern beim Brexit. Also, Friedbert Maurer, unser Korrespondent in London, was hat Boris Johnson denn jetzt stattdessen vor?
Also, wenn man diesen Brief liest, dann entspricht das dem, was er schon x-mal gesagt hat, Backstop weg. Hm. Also diese Verpflichtung, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt, wenn denn alle Stricke reißen und man nicht in 2 Jahren zu einem Handelsabkommen kommt. Es ist ja nur eine sogenannte Auffanglösung, aber nichtsdestotrotz, es kann real werden. Es könnte real werden, anstelle des Backstop stellt er sich diese Alternative Arrangements vor, alternative Lösungen, alternative Vorkehrungen. Gemeint ist damit Software, Technologie. Es gibt keine harte Grenze mehr. Es gibt keine Grenze, das ist mittelalterlich, brauchen wir nicht, können wir alles mit dem Computer, Software machen. Das wird gescannt, die Zölle werden dann automatisch elektronisch verrechnet. Dann braucht man vielleicht noch Kameras, die Kennzeichen der Lastwagen fotografieren. Und auf diese Art und Weise ließe sich das Problem lösen, ohne dass man eine harte Grenze braucht. Das Problem ist, diese Idee mit den alternativen Vorkehrungen ist schon 1000-mal, Entschuldigung, durchgekaut worden. Und viele sagen, vielleicht irgendwann mal, in 5 Jahren, in 7 Jahren, das dauert einfach, so ein System einzuführen. Und selbst wenn es nur Kameras sind, die werden von radikalen irischen Nationalisten abgeschossen.
Hast du manchmal auch das Gefühl, dass wir mit Blick auf den Brexit irgendwie in einer Zeitschleife hängen?
Ja, klar habe ich das Gefühl. Aber es gibt da jetzt eine neue Dimension in der Zeitschleife. Mhm. Und die heißt No Deal. Mhm. Boris Johnson bei Theresa May alle haben immer den Eindruck gehabt, es ist ein Bluff bei ihr. No Deal is better than a bad deal. Das hat ja nie jemand abgenommen. Lieber einen schlechten Deal als gar keinen Deal. Das war ihre Haltung. Sie wollte diesen hochriskanten Schritt nicht gehen. Boris Johnson ist dazu bereit. Er hat sich festgelegt. So, jetzt glaube ich aber nicht, dass die Briten verrückt sind. Ich glaube, der gute Peter Bild glaubt es auch nicht. Und zwar glaube ich das deswegen nicht, weil dieser Brief im Prinzip nicht an die EU gerichtet ist. Mhm. Das ist, schau, es geht ausschließlich um die innenpolitische Auseinandersetzung. Wir werden hier eine Schlacht im Unterhaus erleben. Das könnte alles in den Schatten stellen, was wir Anfang des Jahres erlebt haben. Da wird es richtig zur Sache gehen Und vor diesem Hintergrund ist es meiner Meinung nach der Eröffnungsschachzug.
Also du meinst, dass die Parteien sich da gegenseitig zerfleischen werden?
Die Verhandlungen finden intern jetzt hier in London statt. Natürlich werden die Parteien sich gegenseitig zerfleischen. Es geht um wahnsinnig viel. Die Brexiteers sind bereit, Augen zu und durch diesen No-Deal zu machen. Eine Mehrheit im Unterhaus ist dazu nicht bereit. So, die Frage ist, wie kann diese Mehrheit das verhindern? Und das wird extrem schwierig. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Misstrauensvotum und dann innerhalb von 14 Tagen einen anderen Premierminister wählen. Der wird nicht Jeremy Corbyn heißen. Corbyn wird keine Mehrheit bekommen und damit ist diese Idee schon fast gestorben. Bleibt in der Hauptsache die zweite Idee, dass man so wie vor einem halben oder dreiviertel Jahr wieder eine Antragsschlacht im Unterhaus anzettelt, um die Regierung zu zwingen, eine Verlängerung des Brexits bei der EU zu beantragen.
Ich fühle mich schon wieder wie in einer Zeitschleife. Ich glaube, aus der Nummer kommt
ich nicht sagen. Das stimmt. Da haben wir die Zeitschleife wieder, in der Tat. Aber ich glaube, es wird hier noch gewaltig rappeln.
Wenn du sagst, das spielt im Prinzip alles wieder in London, was heißt denn das eigentlich für die Verhandlungsposition in den europäischen Hauptstädten? Also wir sehen jetzt Johnson irgendwie nach Berlin kommen, mit Angela Merkel sprechen. Er wird sich mit Emmanuel Macron zusammensetzen. Auch da werden Gespräche geführt. Die EU sagt jetzt direkt wieder, Moment, wir reden nicht über dieses Abkommen, das ist ausverhandelt, da machen wir nichts mehr. Ist das vor dem ganzen Hintergrund, dass Johnson das ja irgendwie innenpolitisch nutzt, wie du sagst, eine kluge Verhandlungsposition von der EU hier so dicht zu machen? Oder wäre es dann nicht vielleicht ein bisschen schlauer zu sagen, okay, wenn das für dich alles Innenpolitik ist, wir geben dir dieses kleine Leckerli, wir reden nochmal drüber?
Ich würde hoffen, dass die EU das kleine Leckerli gibt, aber noch nicht jetzt. Ich glaube, bei der EU ist es eindeutig so, es sind noch 2,5 Monate hin bis zu diesem 31. Oktober. Wichtiges Datum wird der EU-Gipfel am 17. Oktober sein. Die EU glaubt, hofft, dass Boris Johnson vom eigenen Parlament gestoppt wird. Also muss erst die EU Gewissheit haben, dass das Parlament Boris Johnson nicht stoppt. Das werden wir vielleicht dann an diesem 17. Oktober wissen. Vielleicht wissen wir es auch schon vorher, falls in der ersten Septemberwoche, wenn das Unterhaus aus der Sommerpause zurückkommt, tatsächlich Boris Johnson das Misstrauensvotum verliert und hier dann eine gewaltige Dynamik ausgelöst wird, dann wird das Ganze vielleicht noch sehr viel schneller entschieden werden. Also die EU pokert auch, glaube ich. Und sie hofft darauf, dass Boris Johnson gestoppt wird. Wenn aber der Tag kommt, an dem die EU-Regierungen sehen, jetzt sind es nur noch 14 Tage, 7 Tage, 5 Tage bis zum 31. Oktober und niemand kann diesen Prozess aufhalten. Und dann würde ich doch hoffen, nennen wir es Leckerli, nennen wir es Vertrag aufmachen und ein bisschen aufhübschen. Aber dann wäre die EU meiner Ansicht nach gut beraten, Boris Johnson irgendwie entgegenzukommen.
Weil einen harten Brexit ja eigentlich tatsächlich niemand wollen kann, weil die Auswirkungen sowohl auf europäischer Ebene wahrscheinlich nicht gut wären, aber ja auch mit Blick auf Großbritannien überhaupt nicht gut wären. Da ist jetzt die letzten Tage so ein Gutachten durch die Presse gegangen, dass sogar Versorgungsengpässe drohen könnten in Großbritannien. Hat das eigentlich für eine große Verunsicherung gesorgt? Da ist inzwischen eigentlich alles egal.
Den einen ist alles egal, die anderen sagen, uns ist das überhaupt nicht egal, welches Risikospiel ihr hier mit uns treibt. Dass diese Veröffentlichung des Gutachtens kommt für Boris Johnson natürlich jetzt ziemlich zur Unzeit. Es ist Wasser auf die Mühlen dieser Belegung bei der EU zu glauben. Na, Boris Johnson wird sich das nicht trauen, der wird gestoppt werden. Das ist ein solcher Wahnsinn, dieser Albtraum wird vom Unterhaus aufgehalten werden. Aber wie du zu Recht sagst, es gibt schon eine beträchtliche Anzahl hier in der Bevölkerung, diejenigen, die für den Brexit gestimmt haben, die sagen, das ist wieder Project 4, Angstmacherei. Ihr habt uns damals gesagt, 2016, wenn ihr für den Brexit wählt, am nächsten Tag geht die Rezession los. Und wo war die Rezession? Ist bis heute nicht da. Arbeitslosigkeit 3,9%, das schaffen wir, das packen wir. Bei einigen gibt sogar hier sowas wie ein Dünkirchen-Spirit.
Wow.
Das Land hält zusammen. Ja, ich weiß, das holt jetzt ein bisschen aus der Weltkriegskiste was hervor. Ja, die Briten, die Engländer fühlen sich stark. Sie fühlen sich stärker als beispielsweise die Schotten, die haben sich nicht getraut, in die Unabhängigkeit zu gehen. Die 52% haben sich getraut, gegen die Bank von England, gegen alle Parteien, gegen Gott und die Welt diese Entscheidung zu treffen. Und sie sind fest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Und von so ein paar Staus in Dover und dass dann die Tomaten nicht mehr aus Spanien kommen, lassen wir uns doch nicht abschrecken.
Das heißt also, je länger dann mit der EU verhandelt wird, je mehr kritische Stimmen auch aus dem Ausland kommen und je heftiger vielleicht auch die politische Diskussion wird, umso mehr wird dieser nationalistische Kern zusammengeschweißt?
Ich glaube schon, denn wir haben ja diese Entwicklung, dass No Deal ist jetzt Mainstream bei den Konservativen. Vor drei Jahren hat kein Mensch davon geredet, außer einigen ganz wenigen Radikalen, die gesagt haben, wieso hier über Artikel 50 und verhandeln mit der EU. Wir gehen sofort, Schluss aus, vorbei, gibt überhaupt keine Verhandlung. Das war niemals die Haltung der britischen Regierung. Ist es nach drei Jahren geworden? Das hat sich hier radikalisiert. Ein wenig haben sich beide Flügel radikalisiert, denn die Remainer haben am Anfang zumindest im Parlament ja dafür gestimmt, diesen Artikel 50 zu ziehen, den Austrittsantrag zu stellen. Und jetzt sagen die allermeisten Remainer diesen hellen Wahnsinn, müssen wir stoppen, zweites Referendum, wir bleiben in der EU, wir haben jetzt zwei Pole. Es ist eine so unglaublich schwierige, vertrackte Sache. Die EU hat mit vielem Recht, was sie sagt, um nicht zu sagen, sie hat mit allem Recht, insbesondere auch mit dem, was sie zu Irland sagt. Aber das kann dazu führen, es gibt den No Deal, das wäre das Allerschlimmste für Irland überhaupt. Das löst das Problem auch nicht, sondern verhärtet es.
Und wir werden das Problem an dieser Stelle auch nicht lösen. Aber danke, dass du mit uns drüber gesprochen hast und wieder ein paar Einblicke gebracht hast. Und ich bin gespannt, wie oft wir uns noch in diese Zeitschleife gemeinsam begeben werden. Danke dir.
Ich glaube noch einige Male. Tschüss.
Ciao. In Köln beginnt heute die Gamescom. Jede Menge neue Spiele, jede Menge Hersteller, die sich präsentieren. Das ist ja weltweit inzwischen ein Milliardenmarkt. Wobei das meiste Geld, was in Deutschland ausgegeben wird, nicht in Deutschland bleibt. Gerade die Hardware, die kommt eher aus dem Ausland. Die richtig dicken Spiele auch. Nichtsdestotrotz, die Politik fördert die Gaming-Branche, damit sich das vielleicht auch irgendwann ändert. Es gab jetzt so ein bisschen Verwirrung, weil die dafür geplanten 50 Millionen nicht im Haushalt für 2020 drinstehen. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hat heute zur Eröffnung der Gamescom aber nochmal betont, natürlich bleibt das mit der Förderung. Müssen wir gucken. Wir wollen jetzt aber nicht über Geld reden, sondern über Wirkmacht. Wie mit Hilfe von Spielen jeder zum Sender werden kann und welche Rolle Diversität mittlerweile in der Gaming-Branche spielt. Dazu habe ich Jasmina Banaschczuk eingeladen, Journalistin mit Blick auf die Gaming-Branche und selbst auch Zockerin. Jasmina, vielleicht direkt mal die Frage zum Einstieg. Was zockst denn du eigentlich?
Oh Gott, wie viel Zeit haben wir?
Okay.
Also, ich habe vor irgendwie, glaube ich, 2 Wochen, vielleicht sind es auch 3 Wochen, The Elder Scrolls Online angefangen. Das ist ein MMORPG, also ein Rollenspiel, was man online spielt und wo auch andere Leute drin sind. Und neulich war der Counter irgendwie bei 150 Stunden, die ich da schon gespielt habe. Und das sind erst 3 Wochen, Alter. Also ich spiele tatsächlich gerne Multiplayer-Spiele, Rollenspiele. Overwatch spiele ich gerne. Ich habe jetzt gerade in meinem Twitch-Stream nochmal The Last of Us durchgespielt. Ist schon ein bisschen älteres Spiel, aber ist trotzdem ganz schön. Ja, also viel und vielfältig.
Du hast direkt das Stichwort gebracht, nachdem ich dich fragen möchte. Twitch. Ich glaube, das sagt ganz, ganz vielen, die keine Ahnung von Gaming haben, überhaupt nichts. Also du spielst ein Spiel und andere Leute können dir dabei zugucken. Erklär bitte, wie Twitch funktioniert.
Ja, das ist basically schon, wie es funktioniert. Also vielleicht kennt ihr auf Instagram Live oder Facebook Live so Videos, die man starten kann. Und bei Twitch ist es ganz genauso. Jedoch wird da vorrangig eben der Spielinhalt übertragen. Mhm. Das geht mittlerweile zum Beispiel auch von der Konsole, von der PlayStation 4 direkt integriert. Oder über einen Computer gibt es so Programme. Viele sind auch umsonst, die man sich runterladen kann. Und dann kann man das Spiel, was man spielt, streamen. Leute können im Chat dabei zugucken, sich unterhalten, Kommentare abgeben. Und ursprünglich war das tatsächlich nur für Spiele-Content gedacht. Mittlerweile gibt es da auch sehr viele andere Kategorien. Also es gibt da irgendwie Just Chatting. Das heißt, Leute sitzen einfach und reden. Es gibt Kategorien, wo Leute backen. Es gibt Kategorien, wo Leute basteln. Wo Leute Essen, wo Leute ihre Cosplay-Ausrüstung auf der Werkstattbank machen, wo Leute Lego spielen. Also es gibt tausend Anwendungen.
Also im Prinzip ein digitales Vernetzungstool, um Gemeinschaft über das Internet herzustellen, um es mal ganz simpel runterzubrechen.
Genau, und oft ist es eben auch mit einer Kamera verbunden. Mhm. Also viele streamen eben nicht nur zum Spieleinhalt, also den Bildschirm des Spiels, sondern auch noch einen Webcam-Ausschnitt von sich selbst.
Aber was ist denn der Reiz dabei, anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie ein Spiel spielen?
Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt tatsächlich gar nicht so wenige, die gar nicht selber Videospiele spielen, aber sehr viel auf Twitch oder anderen Plattformen zugucken. Mhm. Und zum einen ist, glaube ich, ganz toll immer die Community, also andere Leute, die dabei zugucken. Du kannst direkt mit der Person, die da spielt, dich unterhalten. Bei manchen Spielen ist es auch so, dass Leute sagen, das traue ich mich nicht alleine, das ist mir zu gruselig oder das ist zu aufregend, das Spiel. Ich gucke lieber zu, wie jemand das spielt und kann dann quasi mit dem Chat und der Streamerin oder dem Streamer zusammen so ein Comical Relief haben, sodass es nicht emotional so zehrend ist. Und ich glaube, die Gründe, warum man da guckt, also manche nutzen es wie Radio, lassen es im Nebenbei laufen, quasi in einem Tab im Browser und machen was anderes. Andere streamen das tatsächlich auf dem Fernseher und gucken dann zu, wie eine Soap Opera. Also es ist so vielfältig wie die Leute selbst, die da drauf sind.
Das heißt aber auch, der Spieler, die Spielerin und auch das Spiel bekommen schon eine ziemliche Öffentlichkeitswirksamkeit.
Ja, also das kommt drauf an, wie groß der streamende Kanal ist. Also es gibt manche, da gucken Zehntausende, Hunderttausende Leute auf einmal zu. Das sind natürlich die größeren Namen. Gerade in den USA oder in internationaleren Kategorien ist das recht groß. Mhm. In Deutschland gibt es das auch durchaus, dass da schon mal Tausende oder Zehntausende zugucken. Aber dann gibt es natürlich auch so kleinere Streams wie bei mir, wo zwischen 5 und 20 Leute vielleicht sind. Was aber trotzdem total angenehm und schön sein kann. Es gibt auf Twitch, habe ich letzte Woche, glaube ich, zufällig gesehen, da gibt es einen, ich glaube, Bauern oder Landwirt, der streamt immer aus, wenn er Traktor fährt.
Geil.
Und redet dann einfach mit denen. Der hat dann seine Kamera in seinem Traktor festgeschraubt und fährt, man sieht den, konnte ihn dann sehen, wie er über die Straße fuhr und dann quasi auf seinem Handy so die Kommentare so ein bisschen nebenbei geguckt hat, wenn er an der Ampel war und dann einfach so ein bisschen gequatscht hat. Und das gucken sich Leute an und hängen dann da rum.
Da wird also tatsächlich dann auch wieder irgendwie jeder zum kleinen Fernsehsender.
Genau. Mhm.
Wenn wir uns nochmal auf die Spiele fokussieren, es gibt ja tatsächlich inzwischen auch Spiele für fast alles und eigentlich auch für fast jeden. Aber eine Konstante, das ist auch in der letzten Woche nochmal bei einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom herausgekommen. Und da sind wir jetzt so beim Aspekt Diversität in Spielen, ist, dass viele Frauen sich durch die Darstellung weiblicher Figuren in Videospielen ja tatsächlich diskreditiert finden. Also demnach finden 82% der Gamerinnen das Frauenbild in den Spielen weder angemessen noch zeitgemäß. Findest du das nachvollziehbar?
Ja, klar. Also gerade Gaming hat eben eine sehr lange Historie von, ich sag mal, eindimensionalen Frauenporträts. Ganz lange konnte man auch nur männliche Helden spielen. Und teilweise ist es auch immer noch so, wenn man sich selbst dieses Jahr auf den großen Spielmessen die Spiele, die da vorgestellt wurden, oft sind dann eben doch männliche Charaktere im Vordergrund. Kommt mal ein Spiel mit einer Frau vor, dann gibt's ja direkt Kritik. Leute schreien, warum müssen die Frauen jetzt in den Vordergrund gestellt werden? Und gleichzeitig die Art und Weise, wie eben Frauen charakterisiert wurden oder werden, eine Zeit lang war halt, glaube ich, die einzige Videospielheldin, die man so aufzählen konnte, Lara Croft. Und die war dann vor allen Dingen für ihre Brüste bekannt. Mhm. Und ich glaube, das sagt so ziemlich alles darüber aus, wie Gaming lange Zeit mit Frauen umging.
Du hast gerade gesagt, es gibt dann teilweise tatsächlich auch Kritik, wenn eine weibliche Hauptdarstellerin oder eine weibliche Hauptfigur da ist. Also aus der Gamer-Szene, die sagen dann, wir wollen nicht eine Frau spielen?
Ja, also manchmal reicht das schon aus, dass eine Frau auf dem Cover ist. Ich glaube, das war, ich hatte neulich ein Interview mit einer Kollegin von dir, von 1Live, und die hatte das auch nochmal erzählt mit Battlefield 5. Mhm. Da gab es auch auf dem Cover eine Frau und die Fans sind alle ausgeflippt. Also die Kritik ist, dass man sich einem weiblichen Publikum anbiedern würde und eben die Inhalte nur auf die zuschneiden würde. man kennt das ja öfter, wenn Frauen irgendwie in Gesprächen 30% Redeanteil haben, dann glauben Männer, dass das irgendwie über die Hälfte des Redeanteils ist. Und ich glaube, das, was Ähnliches findet sich gerade auch im Spielebereich. Es gibt dann zaghafte Vorstöße, mal ein paar weibliche Charaktere in den Vordergrund zu stellen. Und einige, natürlich nicht alle, aber einige leider recht lautstarke männliche Fans haben dann den Eindruck, ihnen würde alles weggenommen und es gäbe jetzt gar keine männlichen Helden mehr.
Wie sieht das denn eigentlich bei den Machenden der Spiele aus? Also wie steht's um Entwicklerinnen? Gibt's da inzwischen auch ein paar mehr? Weil lange Zeit war da ja wirklich ziemliche Wüste.
Ja, also gerade im Indie-Bereich, also bei den Independent-Publishern, kleinen Studios, gab und gibt es auch immer noch recht viele Frauen. Es gab im Schwulen Museum in Berlin dieses Jahr eine tolle Ausstellung dazu, wie auch vor allen Dingen LGBTQ-KreatorInnen Videospiele gemacht haben, schon in den 80ern, 90ern und dann ganz lange vergessen wurden, eigentlich fast bis heute. Aber die gab es schon immer und die gibt es auch immer noch. Und ja, zum Glück sieht man jetzt so vereinzelt ein paar Vorstöße. Also auf der Videospielkonferenz E3 gab es dieses Jahr so einen schönen Moment, dass Ikumi Nakamura ein Spiel vorgestellt hat, nämlich Ghostwire Tokyo. Und sie hat das so leidenschaftlich gemacht, dass sie schon direkt zum Meme geworden ist. Dass Leute halt so GIFs gebastelt haben und Screenshots gemacht haben und plötzlich alle total begeistert von ihr waren, weil sie so ein krasser Kontrast zu den vielen steifen Männern auch teilweise in Anzügen war. Und sie ist da so ein bisschen fast schon über die Bühne gesprungen. Und das wurde total positiv aufgenommen, dass da eben eine Frau auf die Bühne durfte. Und eben für so einen großen Titel jetzt die Ankündigung machen konnte.
Und wenn ich jetzt mal aus SpieleentwicklerInnen-Sicht denke, dann ist es ja eigentlich, wenn ich Spiele verkaufen will, umso klüger, wenn ich auch ein bisschen für Diversität sorge. Also sowohl was die Charaktere angeht, als auch was GamerInnen angeht. Weil, machen wir uns nichts vor, Frauen sind dann ja letztlich auch eine enorme Zielgruppe, der man ganz viele Spiele verkaufen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Frauen machen ja knapp die Hälfte der Spielenden aus. Jetzt wird dann oft gesagt, ach, das ist ja wegen den ganzen Handyspielen. Ja, da denke ich mir, okay, und? Also es gibt auch auf dem Handy oder auf Tablets oder eben auf Konsolen und was weiß ich wo alles, super spannende Spiele. Ob es jetzt Indie-Spiele sind oder größere Titel, ist eigentlich egal. Es gibt eigentlich überall interessante Geschichten oder auch einfach gut gemachte Spiele. Und Frauen machen nun mal knapp die Hälfte der Zielgruppe und Konsumentengruppe aus. Und ich glaube, da beginnt jetzt langsam auch so ein Wechsel stattzufinden, dass man auch anerkennt, dass man eben auch deren Geschichten erzählen muss.
Und dennoch ist dann ja auch mit Blick so auf Männerspiele, Frauenspiele oft so eine, ich sage mal, so ein Vorurteil da. Die Männer zocken eher die Shooter, die Frauen zocken dann vielleicht eher das Ponyhofspiel oder wie hieß noch dieses furchtbare Spiel bei Facebook, wo man diese Farm, wie auch immer.
Farmville.
Ja, genau. Ich hatte es schon wieder verdrängt. Bist du tatsächlich auch schon mal mit solchen Vorurteilen konfrontiert worden, dass man dir nicht geglaubt hat, dass du beispielsweise ein schönes, geiles Rollenspiel gespielt hast, weil du bist so eine Frau.
Naja, Rollenspiel ist ja jetzt auch so ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil das ist ja auch eher so als Frauending verschrien.
Echt? Okay.
Aber also wenn man jetzt zum Beispiel, ich war vor ein paar Wochen in Overwatch und das war ganz lustig, weil im Team-Chat, also es gibt so verschiedene Chats, einmal kannst du innerhalb deines eigenen Teams chatten und einmal innerhalb des Matches, also ne, es treten zwei Teams gegeneinander an. Und in dem Match-Chat, also von allen 12 Spielenden, gab es dann plötzlich jemanden, der schrieb, sind hier Gamer-Girls? Wir suchen Gamer-Girls. Oh. Es gibt, und dann kam so direkt jemand, nein, dieses Spiel, es gibt keine Frauen, die spielen, es gibt keine Frauen, die zocken. Und das war so absurd, weil während wir da gezockt haben, hast du richtig gesehen, dass auf einmal so Figuren plötzlich standen und abgeknallt wurden, weil die am Tippen waren. Und ich dachte so, oh mein Gott, ihr seid so albern. Ich habe gar nicht mal die Zeit, jetzt hier reinzuschreiben, dass ich doch eine Frau bin und die hier spielt, weil ich in der Zeit hier dafür sorgen muss, dass wir dieses Match gewinnen. Und von daher, also manchmal gibt es so kuriose Situationen, aber davon darf man sich nicht irritieren lassen. Ich denke dann immer meistens, dass das irgendwelche Menschen sind, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt zu Leuten außerhalb ihres Freundeskreises hatten, die halt auch Spiele spielen, die sie mögen.
Und am Ende macht am besten einfach jeder sein Ding und zockt das, worauf er oder sie Bock hat. Ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in die Spielewelt.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Es ist jetzt kurz vor vier, da ich hier im Studio stehe und die Moderation für diesen Podcast aufnehme. Und vor wenigen Minuten ist die erwartete Eilmeldung reingekommen mit Blick auf Italien. Ministerpräsident Conte wird seinen Rücktritt einreichen. Das war es also mit der Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung. Hatten ja alle genau so erwartet. Wir haben in den vergangenen zwei Wochen sehr häufig über Italien gesprochen hier im Podcast. Deshalb habe ich mir gedacht, lassen wir das heute. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, was sich in Italien entwickelt und dann nochmal ausführlich drauf gucken. Das war es damit für Der Tag heute am 20. August 2019. Für Fragen, Feedback etc. erreichen Sie uns immer per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Morgen an dieser Stelle Philipp May. Tschüss.